Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und die Juni-Folgen des Sportwoche Business Athlete Podcast sind präsentiert von der Unica. Heute begrüße ich ein Sportreporter-Vorbild und einen Podcaster-Kollegen bei mir im Studio. Servus, Michael Knöppel.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ja doppelt geehrt. Erstens, dass ich als Vorbild gelte, für wen auch immer.
Für mich zum Beispiel, ja.
Und zweitens, dass ich einem Börsenguru gegenüber sitzen darf, weil Börse ist ja etwas, mit dem ich eigentlich gar nichts am Hut habe, mein ganzes Leben noch nichts damit zu tun gehabt. Umso mehr freut es mich, dass du mich eingeladen hast.
Ja, wunderbar. Du gehörst ja zu meinem täglichen Programm. Ich spiele jetzt mal kurz was an.
Ja, kenne ich.
Das ist der Jingle von Das Sporttagebuch, ein Podcast von Michael Knöppel, jeden Tag, auch am Wochenende. Sehr brav. Mir ist das wichtig, weil ich jeden Tag 5 Stunden Podcast konsumiere. Ich kenne den Jingle schneller, weil ich alles in 1,2 immer höre bei Spotify, okay. Ja, weil sonst die Menge nicht zu tabacken ist. Aber ja, Gratulation zu dem Podcast. Also er liefert mir einen höchst alternativen Blick, weil nämlich nicht nur Mainstream-Sport angeboten wird, sondern auch sehr viel Army-Sport und so weiter. Sag mal, Michael, man kennt dich als Sportreporter in Österreich, die Legende. Reihe dich nur mal selbst kurz ein, jetzt nicht punkto Legendenstatus, aber erzähl doch mal, wie deine Sportjournalistenkarriere verlaufen ist.
Ja, den Legendenstatus würde ich am liebsten gleich zur Seite schicken. Ja. Es ist relativ simpel und doch sehr lange, weil ich habe eigentlich, mein ganzes Leben besteht aus Sport.
Ist doch schön.
Ja, also ich bereue nichts. Nein, also ich komme aus einer Familie, meine Eltern waren Leichtathleten. Und parallel dazu war mein Vater einer jener, ich glaube, 4 Männer, die 1959, glaube ich, war es, die Sportredaktion im ORF erfunden, aufgebaut haben. Und mein Vater ist 46 Jahre in dieser Institution geblieben und war immer stellvertretender Sportchef sein ganzes Leben lang. Und der kleine Michael ist angeblich mit 4 Jahren so circa das erste Mal mit dem Papa an der Hand am Wochenende im ORF-Zentrum bei der Tür hineingegangen und ich habe das Unternehmen dann mit 40 erst verlassen. Das heißt, ich habe, also sagen wir mal, je nachdem wie alt ich wäre, also wenn ich 80 schaffe, dann habe ich die Hälfte meines Lebens eigentlich im ORF verbracht und daraus ergibt sich alles andere. Also die Eltern Leichtathleten, daher ich auch Leichtathlet, ich sogar ein relativ guter Leichtathlet.
Ja, ja, der Zehnkampf und so hat es dir angedankt. Ja, Zehnkampf. Ja, da kommen wir dann noch dazu. Ja.
Dann habe ich irgendwann im Wintertraining, weil es damals ja keine Leichtathletikhallen gab, so wie es sie heute auch nicht gibt in Österreich, ja, aber in anderen Ländern sehr wohl gibt, haben wir im Wintertraining oft Basketball gespielt und da hat mich da so ein Nationalteamtrainer gesehen, ein gewisser Herr Zagurski, und hat dann auf einmal beschlossen, dass ich Basketballer auch werde. Und dann war ich plötzlich in einer Basketball-Junioren-Nationalmannschaft.
Also ich muss jetzt was dazu sagen, ich bin ja mit 1,87 jetzt nicht einer der Allerkleinsten, aber du bist dann einen halben Kopf größer, hast die 2 Meter, glaube
ich, schon. Nein, 1,94. Oh. Also es ist nicht so schlimm.
Muss ich aufrechnen.
Und ich muss ganz gerade stehen, damit ich 1,94 bin. Ich glaube, jetzt bin ich eh schon kleiner. Ja. Aber ich war halt damals einfach aufgrund der leichtathletischen Vorerfahrung wirklich schnell und habe wirklich eine Sprungkraft gehabt. Und die Basketballer, die ich kennengelernt habe, waren alle viel langsamer und haben weniger Sprungkraft gehabt. Die hatten allerdings alle den großen Vorteil, sie konnten Basketball spielen und ich nicht. Basketball hat sich so ergeben. Und als ich dann das alles aufgehört habe, weil ich dann beim ORF, ich habe ja mit 17 schon beim ORF, bei den Olympischen Spielen in Moskau, habe ich begonnen, offiziell zu arbeiten. Und in den Jahren davor, also sobald ich schreiben konnte, es muss Ende der Volksschule gewesen sein, wo ich also wirklich schon halbwegs vernünftig schreiben konnte, war ich schon Kommentatorassistent vom legendären Peter Elstner, der leider jetzt schon verstorben ist, und von meinem Vater, Roland Knöppel, beim Skispringen, bei der Nordischen Kommission.
Kurz ins Wort fallen, bei dieser Gelegenheit liebe Grüße von meinem Nachbarn Hans Huber.
Hupsi hat mein Leben auch begleitet, sehr lange.
Meins auch. Ich sage immer, wenn er auf der Terrasse steht und wir sind nicht mit einsehbaren Terrassen versehen, du glaubst, der Fernseher rennt. Ja, wenn der auf der Terrasse steht,
ja, und die spricht, Stimme.
Die Stimme, ich liebe ihn. Also er ist bleibt. Servus Hans. Ja. Also er ist ja auch bei etlichen Podcasts dabei geblieben. Mhm. Kurze Frage zu Moskau 1980. Das war in meiner Erinnerung als damals Zwölfjähriger die typischen Kalten Kriegsspiele, wo die Hälfte der Welt gefehlt hat.
Ja, ja, die Amerikaner haben boykottiert, die Deutschen haben boykottiert und so weiter.
Hast du Angst gehabt?
Ich habe nicht mehr so die Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nur noch, ich brauchte ein Schülervisum, weil oder SSR durftest du nicht einfach einreisen. Ich brauchte ein Schülervisum und das, was ich dort gemacht habe, da wird heute jeder lachen, weil du wirst auch lachen, wenn ich es erzähle. Ich war sogenannter Insertblattler. Ich weiß nicht, ob überhaupt heute noch irgendjemand, der jünger ist als mein Vater oder der Hupsi, weiß, was ein Insertblattler ist.
Kann man also vorstellen, dass man weiterblättert, dass eine Legende dann sprechen kann oder
na,
so?
Nein, ganz anders. Heute bist du es gewohnt, vor allem wenn du ein Fan des amerikanischen Sports bist, dass eingeblendet sind mehr Statistiken, als du lesen kannst. Ja. Was ich persönlich immer gelernt habe, dass das Schwachsinn ist, weil du darfst immer nur das als Insert, nennt man das, spielen, was man lesen kann, sonst macht es keinen Sinn. Mhm. Ja, logisch, ne? Weil wenn ich einen Fernseher voll mit Daten habe und ich sehe nur jede fünfte Zahl und alles andere sehe ich gar nicht, dann bringt es eigentlich nichts. Egal, es wird heutzutage so praktiziert. Diese Dinge nennt man Inserts und vor gefühlt 100 Jahren, aber eben 1980, also nicht ganz so lang her, wurden diese Inserts nicht mit dem Computer geschrieben, weil es den Computer damals nicht gab, sondern der kleine Michi hat einen Setzkasten gehabt. Das gibt's, glaube ich, schön, in Volksschulen noch. Ja, das sind diese Buchstaben. Mhm. Und mit diesem Setzkasten bin ich in einem Keller gesessen, 4 Wochen in Moskau, in einem Hotelkeller und habe Namen geschrieben. Jetzt gab es aber damals natürlich aufgrund der fehlenden Computer auch nur irgendwelche Zettel in kyrillischer Schrift mit Startlisten, genau, die an dem Tag, wo es stattgefunden hat, nicht gedruckt wurden, sondern 3 Tage vorher. Und daher war ohnehin die Hälfte der Startliste falsch. Aber ich hatte diese kyrillischen Zeichen halt neben mir liegen und habe versucht, diese Namen zu entziffern, ins Englische zu übertragen und dann eben Carl Lewis oder was auch immer dorthin zu schreiben. Diese Buchstaben hat man in eine Folie hineingelegt, dass es eben ein Wort wurde. Dann hat man eine Kamera von oben runtergezogen. Das war noch Film. Ja, hat diese Kamera drüber gehalten, hat abgedunkelt, hat das abgefilmt und ist dann mit diesem Filmchen unterm Arm 2 Zimmer weitergelaufen zur Regie. Dort wurde das eingespannt und dann ist das Insert gespielt worden. Also kannst du ungefähr vorstellen, wie lang das gedauert hat. Wenn du dir heute anschaust, OF Sport Plus, da spielen sie ja manchmal so ganz alte Fußballspieler oder so. Acht mal drauf, wenn du dran denkst, wie lang es dauert, bis ein Insert kommt.
Ja.
Es ist für heutige Verhältnisse völlig unvorstellbar, weil heute drückst du aufs Knopferl und es ist da.
Logisch, ja.
Zehntelsekunde. Ja. Damals hat das dauert, je nachdem, wie schnell der Insertblattler war. Und ich glaube, ich war sehr schnell und trotzdem hat es lang gedauert. Das waren meine Anfänge beim ORF und ich bin halt einfach aufgrund meines Vaters hängen geblieben. Ich war bei jeder Großveranstaltung mit ihm mit. Ich war als Kind schon bei der Vierschanzentournee. Ich war als Kind bei jeder Leichtathletik in Götzis. Ich glaube, ich war in meinem Leben 30 Jahre in jede Mai, Ende Mai in Götzis.
Ich habe einen kleinen Sprung. Warst du heuer auch wieder in Götzis?
Nein, aber ich habe mir es wie in den letzten Jahren immer zu Hause angeschaut. Ich glaube, ich war der einzige Zuschauer, der durchgehend geschaut hat. Ja, und ich habe mich zum Beispiel auch in meinem Podcast wieder daran zurückerinnert, im Zuge von Götzis, dass ich dort sogar mal Götzis einmal kommentiert habe mit einem Liegegips. Da haben sie mir eine Bank hingestellt, so eine Bierbank. Und ich habe im Freien, zum Glück hat es damals nicht geregnet, 2 Tage lang Götzis kommentiert mit Liegegips, weil Götzis lasst man nicht aus. Und daher habe ich mich auch ausgelassen im Podcast vor ein paar Wochen, wie Götzis war und habe mich so geärgert, dass unsere Ladies Götzis abgesagt haben, weil sie irgendwelche Trainingsrückstände oder sonst was haben, weil ich mir denke, es gibt in Österreich genau ein wirkliches Weltklasse-Meeting, das auf der ganzen Welt bewundert wird und genau das lassen sie aus. Das geht in meinem Verständnis nicht.
Ja, da habe ich mich auch sehr gewundert, aber da bleibe ich vielleicht kurz auch beim Sportlichen. Ich glaube, es war ein Schweizer, oder? Der hat eine sensationelle
Weitspringer, 8,45 Meter. Ich habe während des war nachschauen müssen, weil ich mir nicht mehr sicher war und habe als allererstes einmal nachgeschaut, wie weit ist mein Liebling, mein großes Vorbild Carl Lewis gesprungen bei den Olympischen Spielen. Der ist dann schon ein bisschen weiter gesprungen, aber hat auch einmal eine Weltmeisterschaft gewonnen mit 8,41 Meter. Also diese 8,45 sind Wahnsinn.
Also um es einzureihen, das war der weiteste Sprung, der je in einem Zehnkampf von einem Zehnkämpfer bewältigt wurde. Ja.
Und ich glaube, das wird auch eine Weile so bleiben. Außer er selber verbessert den Rekord noch einmal um ein paar Zentimeter. Aber die 8,45 sind Wahnsinn.
Also quasi der Bob Beamon.
Ja,
da geht. Und sagst uns noch, ich habe nur Schweizer gesagt, sagst uns noch, wie der Herr
heißt. Jetzt hast du mir einen falschen Fuß erwischt. Wie hat der geheißen?
Erreichen wir in den Shownotes dann auf jeden Fall.
Müssen wir,
weil ich bleibe bei meinem One-Take auf jeden Fall hier und ich tue da gar nicht gerne schneiden. Zu deinem Podcast. Ja, das Sporttagebuch mag ich auch deshalb, weil es so angenehm kurz ist. Ich habe da zwischen 3 und 6 Minuten jeden Tag so ungefähr. Seit wann machst du das? Du machst das täglich und wie bist du genau auf dieses Format gekommen?
Wie sage ich das jetzt? Das glaubt man keiner. Alles Zufall. Also ich hatte kein Format im Kopf. Ja. Im Gegenteil, mein Sohn, ich habe 4 Kinder und 4 Enkelkinder. Einer der 4 ist ein Bursche, Basketballer. Bin ich mehr stolz drauf als er, dass er mit dem Pöltl in der Saison, als der Pöltl seine letzte Saison in Österreich hatte, in Dreiskirchen, ist er auf der Bank gesessen, war er Bankspieler. Hat dann leider aufhören müssen wegen chronischer Borreliose, aber das ist eine andere Geschichte. Der hat irgendwann zu mir gesagt, heißt Vater, du schaust den ganzen Tag Sport, du liest den ganzen Tag Sport, dein ganzes Leben ist nach wie vor Sport, warum machst du keinen Podcast? Dann habe ich ihn einmal groß angeschaut und gesagt, was willst du von mir? Dann habe ich gesagt, hörst du nicht Podcast? Sag ich, Junior, ich bin ein älterer Herr, Podcast weiß ich zwar, was ist, aber was mache ich mit einem Podcast? Und dann hat er mich so lang buseriert, wie man auf gut wienerisch sagt, bis ich dann gesagt habe, okay, wenn du es technisch umsetzt und wenn du mir in 5 oder 6 Klicks zeigen kannst, wie ich zu Hause, ohne meinen Computer zu verändern, diese 5 Klicks zustande bringe, ohne dass irgendwann steht Error oder sonst was, dann mache ich jeden Tag einen Podcast, aber ich mache ihn so, wie ich will. Ja, na, wie willst du denn machen? Sage ich, naja, so wie wenn ich euch nervt zu Hause, wenn ihr zu Besuch seid, oder wie ich meine Frau seit über 40 Jahren nerv, ich quatsch über das, was ich sehe und ärgere mich über das, was ich sehe und freue mich, wenn was geil ist und zuck aus, wenn irgendwas passiert und das erzähle ich. Und wie lang das ist, kann ich da nicht sagen, wie viel es ist, kann ich da nicht sagen. Das Einzige, was ich da versprechen kann, ist, dass ich mich bemühe, wirklich jeden Tag einen zu machen. So ist es entstanden. Und ich habe wirklich, also begonnen haben wir vor Corona, ziemlich unmittelbar bevor Corona in Österreich quasi bekannt wurde. Und eigentlich war die ursprüngliche Variante ja eine ganz andere. Ich habe einfach diese vielen, vor allem ehemaligen, aber zum Teil auch gerade noch aktiven Sportler angerufen, die ich halt über die 40 Jahre Sportjournalist kennengelernt habe, persönlich kennenlernen durfte, was früher ja das eigentlich Schönste am Sport war, was heute gar nicht mehr geht. Heute kannst du einen Sportler ja eigentlich nicht mehr persönlich ansprechen, zumindest wenn er ein Top-Sportler ist, weil der hat einen Manager, einen persönlichen Manager, einen Manager vom Verband, einen Manager vom Verein, einen Pressesprecher, noch einen Pressesprecher und weiß ich nicht noch was alles.
Deswegen habe ich auch die Alex Antonitsch, Andi Ogris-Leute bei mir zu Gast, weil dann die kommst dran irgendwie.
Genau. Ja. Die habe ich halt angerufen oder habe ein paar angefangen anzurufen und habe gesagt, mach mal jetzt, wenn Corona ist, mach mal einen Podcast, red mal über Gott und das Leben. Gott, die Welt und das Leben. Und das habe ich angefangen, da waren ein paar recht spannende Sachen dabei. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass die Sapsi Filzmoser am Himalaya ein Camp hat für Judo. Das wusste ich echt nicht. Ich habe auch nicht gewusst, obwohl ich mit der sicher bei 2 Olympischen Spielen war und bei Weltmeisterschaften war, ich habe nicht gewusst, dass die so eine fanatische Bergsteigerin ist. Ja. Und da bin ich dann drauf gekommen, dass das halt einfach wirklich heute nicht mehr, also wenn seit es das Sportmagazin nicht mehr gibt, gibt es kein Format mehr in Österreich, wo du im Sport über einen Menschen irgendetwas erfährst, außer ob er gewonnen hat, verloren hat und was er gerade verdient oder welche Sponsoren er gerade hat. Viel mehr
oder irgendwelche Selfies auf Instagram
halt. Ja, nur das ist nicht meine Welt und daher
Bikini-Variationen und so weiter. Ja.
Und so ist es entstanden und irgendwie hat dann eben mein Sohn gesagt, erst mach jeden Tag was, mach das jeden Tag und das Format hat sich dann so ein bisschen entwickelt, weil ich halt ja zugegeben ein sehr kritischer Geist bin und das war auch immer etwas, wo ich beim ORF schon ein bisschen angeeckt bin, wo ich bei Servus TV stark angeeckt bin, dass ich mir einfach Dinge anschaue und mir jetzt natürlich mehr denn je, weil es mein privates, kleines, feines Sporttagebuch ist, nehme ich mir heraus, dass ich genau das sage, was ich mir denke. Weil wenn es nicht interessiert oder wer sich drüber ärgert, ne, der kann ja sofort abdrehen oder brauchst nicht hören. Ne?
Du hast mich da auch ein wenig oder sogar stark inspiriert zu einem ähnlichen täglichen Format über die Wiener Börse. Das ist auch mein ganzes Leben, da kenne ich mich aus. Und wenn ich da Dinge schreiben muss, ich bin ja schon zu alt dazu, das dauert unglaublich und jeder Punkt muss picken und sitzen, aber wenn du einfach darüber reden kannst, was da passiert, ja, wenn du quasi auf die Ergebnislisten schaust, auf die Kursliste, fällt eigentlich immer was ein. Ja. Mhm. Zu deinen Lieblingssportarten. Also du hast, ich habe es erwähnt, viel Army-Sport dabei. Das kriegt man sonst in Österreich fast überhaupt nicht serviert.
Ist das Basket? So? Ich habe eigentlich gedacht, dass die jungen Menschen eigentlich nur noch sich für NBA, NHL, NFL interessieren.
Ich bin ja kein junger. Ich lebe da auch in meiner Bubble drinnen, aber über dich habe ich gefühlt eigentlich sehr, sehr viel Army-Sport. Das kommt nämlich an auch aus der Basketball-Vergangenheit irgendwie, oder?
Das kommt ein bisschen aus der Basketballvergangenheit. Das kommt, es kommt davon, dass ich mich für NHL interessiere, weil ich jahrelang bei Servus TV die Servus Hockey Night moderiert habe.
Ist auch ein Grund.
Es kommt davon, weil ich einen Schwiegersohn habe, der Eishockeyspieler ist. Der,
weiß ich aus dem Podcast.
Dessen Namen du kennst, den Sam Antonic. Ich habe gar nicht so das Gefühl, dass ich so jetzt so massiv Richtung American Sports tendiere, aber wenn du sagst, wird stimmen, fällt mir weniger auf.
Ja, fällt mir absolut auf.
Ich habe eigentlich ein anderes Credo. Ich interessiere mich für jede Sportart. Also du kannst mich hinsetzen ins Hockeystadion und ich schaue 6 Stunden Hockey zu und frage mich, wie funktioniert's, warum verstehe ich diese eine Regel noch immer nicht und so weiter. Und ich setze mich hin und schaue 10 Stunden Darts und denk mir, was seid ihr für gestörte Typen und was, wie genial ist das, diesen verdammten Pfeil immer genau in denselben Triple 20 reinzuschießen. Gibt's nicht, geht nicht, aber es passiert doch. Es gibt eigentlich 2 Sportarten, die ich wirklich ablehne. Eine davon, da tut es mir heute fast ein bisschen leid, dass das jetzt nicht mehr geht, ist nämlich Boxen. Und ich habe mein Leben lang mit dem Sigi Bergmann im weitesten Sinne verbracht. Der Sigi war einer dieser zahllosen Wahlonkel, die ich hatte, weil ich als kleines Baby dort eben reinkommen bin und der Sigi kennt mich, seit ich ein Baby bin. Ich bin als kleines Kind beim Sigi am Moosburger Teich in der Heimat seiner Frau, habe ich schwimmen gelernt und das nur deshalb, weil es geheißen hat, ich darf mit dem Schlauchboot vom Onkel Sigi nur mitfahren, wenn ich schwimmen kann. Und daher habe ich sofort schwimmen gelernt, weil ich wollte mit dem Sigi mitfahren. Also Boxen, und ich habe mit dem Sigi jahrelang diskutiert, weil ich habe immer gesagt, wenn 2 Menschen sich so ganz nah gegenüberstehen, sich in die Augen schauen und sich dann in die Fresse hauen, das geht gar nicht. Da bin ich so, das geht nicht, das kann ich nicht. Und er hat natürlich mit allen Argumenten, die es gibt, mir erklärt, was Boxen für ein super geiler Sport ist. Und ich lehne es trotzdem bis heute ab. Ich schaue es mir auch nicht an. Also Boxen geht gar nicht. Obwohl ich sogar mal quasi gezwungen war, beim ORF Boxen zu moderieren. Da war bei RTL, hat es auf einmal so einen Hype gegen Boxen.
Promi-Boxen
und so. Und dann haben sie auf einmal in Oberlaa diese Box-Nights gemacht und der ORF hat es übertragen. Der Erich Weiß, der das normal machen hätte sollen, müssen, können, hat keine Zeit gehabt. Was hat der damalige Sportchef Oberhauser gesagt? Knöppel, stell dir einen in den Ring, du musst das jetzt moderieren. Habe ich gehasst, aber ich habe es halt gemacht. Boxen geht gar nicht und Schach. Schach verstehe ich nur die Grundzüge. Ja. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, dass mir das viel zu blöd ist, zu antizipieren und zu überlegen, wenn ich das mache, macht der das, wenn ich dann das, macht der das. Also da habe ich einfach nicht die Geduld, daher ist Schach für mich auch kein Sport. Und alles andere kannst, also alles.
Bis zu Springreiten.
Ja, selbstverständlich. Okay, ich hab einige Jahre in der Wiener Stadthalle fürs Radio Springreiten kommentiert. Das berühmte Fest der Pferde in der Wiener Stadthalle. Thomas, das große
Frühmann,
Thomas Frühmann, genau die Zeit. Simon waren die damals dabei waren. Hab mal lernen lassen von Peter Niedetzki, was ein Ochser ist, was ein doppelter Ochser ist, was ein Steilsprung ist. Und habe ich mich hingesetzt und habe für ein Ohr fürs Radio Springreiten kommentiert. Kein Problem.
Ein bisschen Boxen und Schach noch erwähnen, das sind so Frühkindheitserinnerungen, wo man mitten in der Nacht aufstehen hat dürfen, natürlich, wenn alle gegen Frazier in Rumble in the Jungle und so weiter, und auch das Schach Bobby Fischer gegen Boris Baske, das war ja eine Erinnerung, die gewaltig ist. Jetzt, du weißt viel, du sprichst viel, du recherchierst offenbar auch sehr viel, hast ein ziemliches Korsett in deinem Podcast von die 3 bis 6 Minuten. Hast du manchmal überlegt, jetzt pfeife ich drauf und erzähle euch 20 Minuten irgendwas? Oder Sonderfolgen in die Richtung?
Ist schon vorgekommen, aber wie soll ich das jetzt formulieren, dass ich niemand vor den Kopf stoße? Ich denke mal, nachdem das ja wirklich eine private Geschichte ist, ich damit keinen Cent Geld verdiene, weil ich kann viel, glaube ich. Und ich glaube, ich kenne mich im Sport auch richtig gut aus. Also ich kann, nämlich die Vielfalt macht's aus. Ich glaube, wenn du mir jetzt 30 Sportarten sagst, kann ich dir in den 30 Sportarten halbwegs was Fundiertes sagen, kenne die Regeln und so weiter.
Bin überzeugt.
Aber was ich gar nicht kann, ist mich selbst verkaufen. Das war schon zu ORF-Zeiten so. Also wenn ich denke, wie sich Moderatoren und Chefs von großen Talkshows heute verkaufen und wie ich das damals gemacht habe, war 7 Jahre der Chef und Moderator und Gesamtverantwortlicher vom Sport am Sonntag. Ich habe mich nie verkauft. Das ist nicht meine Welt, das mag ich nicht, das kann ich auch nicht, das kann ich wirklich nicht. Und daher verkaufe ich auch diesen Podcast nicht. Ich habe noch nie ernsthaft irgendwie versucht, jemand zu finden, der das finanziert. Sondern ich mache es einfach, damit ich in Schwung bleibe, damit ich gezwungen bin, ein bisschen mich um den Sport weiterzukümmern, weil sonst hätte ich vielleicht irgendwann schon den Hut drauf gehabt. Weil man muss fairerweise sagen, ich bin ja seit 2 Jahren quasi ohne Job, leider. Weil so einen alten Sportreporter, das interessiert scheinbar niemanden mehr. Auch sonst im Sportumfeld nicht. Und daher bräuchte es eigentlich nicht mehr und könnte eigentlich sagen, so, jetzt hau ich einen Hut drauf. Aber nachdem der Sport so in meiner DNA drin ist und in meinem Blut, kann ich ja gar nicht anders.
Ja. Jetzt haben wir ein kurzes Vorgespräch gehabt, also nur 5 Minuten, um grob die Themen abzustecken. Ich glaube, was das Kommerzielle und so betrifft, sollte man auch noch ein Nachgespräch machen. Ich habe ganz wilde Ideen, wo es mit dem Podcast hingehen kann in Österreich auch. Nicht nur als eigener Produzent, sondern auch als Vermarkter, aber da können wir dann nachher sprechen. Im Vorgespräch haben wir ein bisschen auch über deine sportliche Laufbahn gesprochen und du warst ja Zehnkämpfer und gar nicht mal so schlecht. Also wir haben erwähnt einen, zum Beispiel einen Jedermann-Zehnkampf, der sicher nicht als Highlight zu sehen ist, aber kann ich mich erinnern, ich war damals gar nicht schlecht drauf in den 90ern sportlich, bin aber beim Stabhochsprung mit einem Totalausfall gefloppt und mir war das unglaublich unangenehm.
Hätten wir ein Training gemeinsam gemacht, hätte es ganz alter Nuller gemacht.
Das war ja eine deiner Stärken, der Stabhochsprung.
Ja, im Zehnkampf auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich den jungen Menschen, die hoffentlich deinen Podcast hören, nichts sagen, aber es gab einmal einen österreichischen Stabhochspringer, das war, sage ich jetzt einmal, in den letzten 40 Jahren, glaube ich, der einzige, der wirklich international gut war, der auch die ein oder andere Medaille bei Europameisterschaften und Halleneuropameisterschaften gewonnen hat, ist der Hermann Fähringer. Und der war ein bisschen älter als ich, aber in letzter Konsequenz eigentlich meine Generation. Also hinter dem war ich immer Zweiter oder den habe ich nie geschlagen. Und der war der erste Österreicher, der 5 Meter gesprungen ist. Aber da dahinter war dann eigentlich schon ich und ein paar andere. Und Stabhoch war also immer eine Leidenschaft. Dazu gibt's auch wieder eine Geschichte. Ich habe in meinem Elternhaus am Schafberg im 18. Bezirk einen großen Garten gehabt, erfreulicherweise. Und da gab's eine alte Birke. Und bei dieser alten Birke haben meine Eltern irgendwann so eine Reckstange hingestellt. Die war eigentlich dazu da, dass man Gewand aufhängen kann zum Trocknen. Aber der kleine Michael hat das natürlich umgebaut sozusagen und hat dort eine richtige Reckstange draus gemacht und hat diesen Unterschwung, den man braucht, diesen Aufschwung Richtung Latte beim Stabhochspringen, dort 100.000 Mal geübt und irgendwann kam der Moment, wo ich mir dahinter dann einfach ein Seil gespannt habe über die Äste und eine Matte am Boden gelegt habe, eine alte Matratze aus Ding und dann habe ich diese Übungen quasi real über dieses Seil drüber gemacht, also inklusive der Drehung, also wirklich das letzte Drittel des Stabhochsprungbewegung. Und das war dann noch immer nicht genug. Dann haben wir vorne bei einer Trauerweide, habe ich auch wieder das Seil gespannt, die Matratze am Boden gelegt und habe einen Einstichkasten in den Boden gemacht. Einfach mit der Schaufel einen Einstichkasten. Mein Vater und mein Großvater haben mich also beschimpft bis zum geht nicht mehr, bis ich ihnen dann klar machen konnte, ich brauche das, weil ich trainiere hier. Und dann habe ich mir dort, und dazu kommt auch noch, Lucky Schmidt-Leitner wird vielleicht dem einen oder anderen noch was sagen, war ein großartiger Sportregisseur, der war mit dafür verantwortlich. Der war übrigens einer von denen, die mit meinem Vater gemeinsam den Sport entwickelt haben. Ja. Der war Stabhochspringer und der hat im selben Verein, im Cricketerplatz gegenüber vom Praterstadion trainiert. Und der war der Erste, der aus Amerika Glasfieberstäbe nach Europa gebracht hat. War irgendwo bei einer Veranstaltung, die er gemacht hat für den Orf und ist zurückgekommen mit dem Flugzeug, hat auf einmal die Glasfieberstangen da gehabt, die noch keiner kannte. Und hat trainiert am Cricketplatz und es ist ihm eine abgebrochen. Und ich bin natürlich sofort hingerannt und habe gesagt, ob ich den Reste haben darf. Und die war Gottlob so abgebrochen, dass ein Teil noch relativ groß war. Und dieses bisschen größere Teil habe ich nach Hause genommen und habe jeden Tag zu Hause im Garten Stabhochsprung trainiert. Wow.
Mit Landung im Schafbergbad dann gleich.
Ja, fast, ja. Mit Landung auf der alten Matratze. Auf der alten Matratze. Mit vielen blauen Flecken, aber so hat das angefangen. Also ich war immer schon ein bisschen geistesgestört.
Ich glaube, das muss man ein bisschen Lifehacks und so, das muss man da durchaus mitbringen für diese Sache. Ja. Wir haben im Vorgespräch auch geredet, kurz, den Stabhochsprung war es jetzt. Ich habe Kontakt gehabt zu einer großen Hochspringerin, der Ilona Gusenbauer.
Ilona, ja.
Die hat andere und mich trainieren dürfen im Tennis in der Jugend. Und die hat uns da durchaus gute taktische Tipps, auch wenn es von einer ganz anderen Sportart kommt. Aber die Schule der Südstadt damals war durchaus auch, auch spannend für uns. Und da hast ja du auch irgendwie einen starken Connex irgendwie.
Ne? Ja, zu Ilona habe ich deshalb einen Connex, weil die hat ja quasi zur Familie Prokop dazugehört. Ich war damals dabei im Praterstadion anlässlich des Sportpressefests, wo sie Weltrekord gesprungen ist in der Pause vom Ländermatch. Mein Vater hat die Fernsehgeschichte gemacht und ich bin als kleiner Bub daneben. Gibt sogar ein Foto, wo ich daneben hinter der Hochsprunganlage halt in der Wiese sitze. Und da war damals dieser Halbkreis, war noch Wiese. Heute ist ja Tatan, aber damals war es noch Wiese. Und damals hat es auch noch kein Dach gegeben im Stadion. Es war noch das alte Praterstadion. Und ich kenne sie also auch, seit ich ein Kind bin. Und die Familie Prokop, da gab es ja die Lise Prokop, spätere Innenministerin. Und die war eine der besten Fünfkämpferinnen der Welt. Und meine Mutter war Trainingspartnerin. Die haben sich irgendwie als ganz Junge kennengelernt und meine Eltern haben mit diesem Verein und mit dieser Familie Prokop ja das halbe Leben verbracht. Und daher kenne ich die natürlich alle und sie mich auch. Und der Gunnar Prokop war ja auch der mich dann eigentlich so quasi zum Zehnkampf gezwungen hat, weil als der Georg Wertner, einer der bekannteren österreichischen Zehnkämpfer, als Olympia-Fünfter, noch immer, soweit ich weiß, der erfolgreichste Mann bei Olympischen Spielen in der Leichtathletik.
Sepp Zeilbauer war noch vor ihm, aber der Georg Wertner war erfolgreicher
bei Olympia. Genau, der Georg war Olympia-Fünfter. Ja. Und der hat vor den Olympischen Spielen, ich glaube Los Angeles war es, hat er vor allem eine Schwäche gehabt über die kurzen Hürden, also 110 Hürden und Stabhoch. Gunnar hat gewusst, das sind meine Spezialdisziplinen und hat gesagt, ab morgen hast du jeden Tag in der Südstadt zu stehen, weil ich brauche dich als Trainingspartner vom Georg. Und dann habe ich über ein Jahr mit dem Georg trainiert, dann ist er zu den Spielen gefahren, ist Fünfter geworden. Und das Lustigste an der Geschichte ist eigentlich, dass ich da danach von einem Tag am anderen mit der Leichtathletik aufgehört habe, weil der Georg war nicht mehr da. Ich habe nicht mehr den Druck, den Zwang gehabt, jeden Tag in die Südstadt zu kommen und zu trainieren. Der ist drüben geblieben für irgendein College. Der hat irgendwas, ich weiß bis heute nicht, was das war, hat irgendwie ein halbes Jahr dort irgendeine Ausbildung gemacht und ich habe mit der Leichtathletik aufgehört.
Eigentlich schade, ne? Aber das ist oft so, wenn dann das.
Aber meine Kinder, alle vier, haben später Kinderzehnkampf gemacht, den der Wertner erfunden hat und organisiert hat mit seinen Geschwistern.
Ja. Jahre später. Hatte auch das Glück, im Umfeld meines Lebens, vor allem in der Schule, immer tolle Sportler zu haben. Da der Maudi Brier, der den Golfsport dominiert hat, mit dem er immer Tischtennis gespielt war in der Klasse. Oder der Thomas Weimann, der Papa vom Andi Weimann, der selber Hürdensprinter war, der Thomas, der Papa, mit Norbert Tomaschek damals, die waren alle in der Klasse.
Habe ja auch Connections, weil die Ehefrau vom Herrn Weimann und die Mutter, die Sabine Weimann-Seitel, war eine Kollegin von mir, die war mit mir gemeinsam in dieser Jugendnationalmannschaft und war auch, also mit der habe ich mich auch richtig gut verstanden als junger Mensch und wir haben lange den Kontakt auch gehalten und es gibt ja nach wie vor, es gibt einmal im Jahr ein Treffen der vor allem Wiener Leichtathleten, die alle älter sind als 50. Das organisiert der Gottfried Gassenbauer, ist ein ehemaliger Hammer- und Diskuswerfer. Ja. Der Manager ist von diesem Sportzentrum hinter der UNO City. Mhm. Sportzentrum Donau City, glaube ich, heißt.
Okay.
Und der organisiert das. Jetzt leider durch Corona 2 Jahre ausgefallen, aber es wird es wieder geben. Werde ich die Sabine sicher wiedersehen und ihn auch. Und da werden wir über den Junior reden. Und das schöne Tor, das er gerade geschossen hat.
Genau, das war ein Traumtor. Also die Schiene Arnautovic, Leimer und dann er, das war wirklich traumhaft. Ja, und damit sich der Kreis schließt, meine Eltern waren bei der Sabine Seitel, weil man gerne auf Physiotherapie bei uns beim Donauzentrum daheim. Also ja, die Welt ist klein, der Sport ist groß. Lieber Michael, gibt es noch irgendwas, eine Botschaft, jetzt nicht unbedingt an meine Hörerinnen und Hörer, aber an die Sportfans insgesamt, die du zum Schluss noch sagen möchtest? Du wirst hoffentlich weitermachen mit dem Podcast. Ich brauche den, der ist in meinem Tagesablauf drin. Danke, dass du es tust.
Ja, also ich habe schon vor, den Podcast weiterzumachen, auch wenn er nicht monetarisierbar ist. Das ist mir in Wahrheit wurscht. Ich brauche auch ein bisschen ein Ventil, weil das ist schon etwas, was mir in den letzten Jahren, da werden jetzt wieder ein paar sagen, ja, der Trottel soll den Mund halten. Der Sportjournalismus ist irgendwie nicht mehr das, was er war, als ich ihn machen durfte. Ich bin ewig dankbar, dass das zu meiner Zeit so cool war, weil ich habe mit diesen ganzen Ehemaligen, die heute zum Teil keiner mehr kennt, wirklich persönliche was aufbauen können. Ja? Also Toni Polster grüßt mich heute noch
schöner Pur Servus,
wie vor 40 Jahren. Und ist mir nicht böse, dass ich ihn einmal erwischt habe, als er in Simmering in einem Lokal für mehrere hundert Schilling pro Stichkarten gespielt hat im Hinterzimmer und ich bin mit der Fernsehkamera bei der Tür reinkommen. Also was ich sagen will, ist, es ist alles sehr, sehr künstlich geworden. Oder mir fällt kein anderes Wort ein. Es ist diese Message Control, die geht mir so auf die Socken, die dürfen alle nichts mehr sagen. Die Interviews, du kannst die Fußballinterviews nach dem Match kannst austauschen. Ja? Und wenn dann so einer wieder Rangnick kommt und es sich traut, nach einem heroischen 1:1 gegen den, oh Gott, Fußballweltmeister zu sagen, es war ein Schaß, das darf man nicht verlieren, sind alle angegriffen. Ich habe das Gefühl gehabt, die Kollegen, meine Ex-Kollegen aus Radiozeiten, der Adi und so, die sind schockiert, dass der es wagt zu sagen, dass das nicht gut war, dass man, weil um Gottes Willen, wenn man gegen einen Weltmeister X hat, muss man ja eigentlich schon selber vom Weltmeistertitel reden. Also diese Kritiklosigkeit, das fehlt mir alles. Und deswegen mache ich den Podcast sicher weiter, weil ich weiter ranzen werde.
Das ist eine gute Nachricht, ja. Und es ist, wie gesagt, sehr, sehr viel Inspiration für meine Podcast-Arbeit. Ich mache es erst seit einem Jahr und haben mir viel bei dir abgeschaut, themenübergreifend. Echt? Jetzt, ja, auch so für Personality und so weiter reinzubringen, weil es, glaube ich, einfach auch wichtig ist, wenn man ein Thema wirklich liebt, dann hat man auch viel zu sagen und es sind nicht immer nur Sachen, die allen super leibend runtergehen, können aber auch gesagt diese Sachen. Michael, vielen lieben Dank, dass du gekommen bist.
Ja, ich danke für die Einladung.
Ja, ich verabschiede mich auch noch bei den Hörerinnen und Hörerinnen dieses Sportwoche-Podcasts. Zum Schluss gibt es dann nochmal den Jingle. Leider, den muss ich euch antun, der kehrt irgendwie zum Geschäft. Und wir plaudern noch kurz weiter. Michael, danke fürs Kommen.
Ja, ich danke noch einmal für die Einladung, war richtig nett. Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht bei mir vorbeischaut. Und vor allem schön wäre ja, wenn der ein oder andere die Kritik, die er irgendwie in Social Media loswerden will, nicht dort los wird, weil dort sehe ich es nicht, weil ich bin kein Social Media User, sondern ein E-Mail schreibt und vielleicht gibt es die ein oder andere spannende Anregung. Danke jetzt schon dafür.
Ich danke dir und wo man das E-Mail dann hinschicken kann und wie der Podcast nochmal genau heißt und wie er zu erreichen ist, werde ich in den Shownotes verlinken. Jetzt kommt noch einmal der Jingle. Baba und ciao. Podcast. Talk, Woche, Business Insight Podcast.